Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD SYNNEX.
Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der finalen Episode des Schwerpunktes Objektspeicher der Zukunft, präsentiert weiterhin die ganze Zeit schon von Intel und Scality. Wir sind aber jetzt nur noch zu zweit. Christoph, du bist der einzig übrig gebliebene hier in dieser Runde. Das hat einen guten Grund. Du möchtest mit mir heute darüber sprechen, wohin die Reise geht. What's next? Wir wollen auch über unsere Anfangsthese, über die Datenexplosion sprechen. Aber bevor wir das tun, zum Schluss darfst du dich auch nochmal vorstellen, weil wir wollen ja auch noch irgendwie herausfinden, wer ist das? Mit wem haben wir die ganze Zeit gesprochen? Ist keiner mehr hier, der dich stören kann. Deshalb, die Bühne gehört dir.
Ja, vielen Dank, Frank. Ja, mein Name ist Christoph Staudsum. Ich bin bei der Scality tätig als Vice President Sales für die Europaregion. Und jetzt seit gut 3,5 Jahren bei der Scality, war vorher längere Zeit bei EMC und damit auch dann mit der Übernahme bei der Dell dort in der Geschäftsleitung verantwortlich für das Thema Backup. Aber schon seit Anfang an eigentlich in der IT-Branche, bin so ein bisschen IT-Nerd von Anfang an. Habe zwar BWL studiert mit Fachrichtung Wirtschaftsinformatik, das war mir dann allerdings deutlich nicht technisch genug, weswegen ich dann noch einen Master in Informatik gemacht habe in Neuseeland. War eine coole Zeit, da auch in Neuseeland studieren.
Wo in Neuseeland? In welcher Stadt?
In Auckland, der Nordinsel. Das war allerdings dann auch so ein Masterprogramm, sodass ich dann auch genügend Zeit hatte, dann die Insel zu bereisen. War dann entsprechend auch sehr, sehr gerne in Neuseeland, überall auf beiden Inseln entsprechend unterwegs.
Cool.
Ursprünglich war ich mal davor bei der Bundeswehr als Zeitsoldat und habe die Reserveoffizierslaufbahn gemacht. Bin dann so nebenbei immer mal wieder auch als Hauptmann der Reserve tätig in der Militärpolizei. Aber das hat jetzt mit der IT weniger zu tun. Wie gesagt, von Anfang an so eine IT-Nerd gewesen, bin dann in die IT-Infrastruktur eingestiegen im Pre-Sales Consulting. Deswegen würde ich mich auch weiterhin noch immer als sehr, sehr technisch bezeichnen. Und das ist so ein bisschen, wo mein Herz für schlägt. Aber wie gesagt, inzwischen verantwortlich für den Vertrieb in Europa bei der Scality.
Okay, jetzt weiß ich auch, warum das Thema Sicherheit dir so ans Herz gewachsen ist. Das Militärpolizei ist ja auch nicht ganz fremd dann.
Das ist eine ganz coole Kombination eigentlich. Gerade in Hinsicht auf Cyber Security natürlich nicht zu unterschätzen.
Ja, noch. Ja, definitiv. Ja.
In der Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden auch immer mal wieder ein Vorteil.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Vor allem ist ja auch schon was Besonderes, muss man ja auch sagen. Das ist ein kleiner elitärer Kreis, würde ich sagen, im Vergleich zu vielen anderen Sicherheitsbehörden. Nicht die größte Einheit. Okay, cool. Sehr interessant, auch mit Neuseeland, finde ich cool. War auch schon mal dort fasziniert von diesem Land. Sprechen wir nach dem Recording-Button, wenn wir Stopp drücken, nochmal ausführlicher drüber. Wir hatten als Anfangsthese die Datenexplosion gewählt und wir haben diesen Schwerpunkt auch so genannt, Objektspeicher der Zukunft, also Objektspeicher ist der Speicher der Zukunft. Das war die Anfangsthese. Und die Frage ist, bisher haben wir das doch ganz gut bejaht, oder?
Absolut. Also ich meine, wir haben es jetzt über die verschiedensten Episoden hier auch dargelegt, welche Use Cases damit verantwortlich sind. Der Objektspeicher wird das klassische SAN und NAS nicht ablösen und ersetzen. Ja, das hat jede Technologie, hat seine Daseinsberechtigung. Der Objektspeicher ist nicht dafür geeignet, kleine Random IOs auf der Festplatte zu verteilen und dem schnellen Zugriff dieser kleinen IOs da die entsprechenden Performance-Pattern zu ermöglichen, für eine Datenbank beispielsweise oder so ein klassisches SAP-System. Dafür ist weiterhin der Block Storage SAN-Systeme entsprechend das Mittel der Wahl. Aber dort ist natürlich zwar die Klein-IO und Random-IO-Performance ideal, aber eben nicht so ganz so ideal meistens dann die Streaming-Performance und auch das Thema der Skalierbarkeit. Und gerade wenn wir dann über unstrukturierte Daten sprechen, die wir jetzt in verschiedensten Use Cases auch ausgebreitet haben, dann spielt der Objektspeicher seine Stärken aus. Und wenn man sich die entsprechenden Vorhersagen anschaut, eine ursprüngliche Voraussage war ja bis zu 180 Zettabyte an Daten weltweit, die generiert werden bis 2025. Da geht man inzwischen weit drüber hinaus für in die 2030er Jahre. Das ist ein weiterhin explosives Datenwachstum und ungebremst wird es in die Zukunft auch entsprechend weitergehen. Und dafür brauche ich eine andere Herangehensweise in der Speichertechnologie und kann eben nicht mehr mit einem klassischen SAN-Volume arbeiten, sondern brauche ich sag mal, Abstraktionslevel dazwischen. Da sind wir wieder bei unserem Beispiel, was wir in der ersten Episode dargestellt haben mit dem Valet-Parking, dass ich eben auf viele Parkhäuser im Hintergrund zugreifen kann und nicht nur auf eines. Und das als Hardware unabhängig mit einer Software-Defined-Schnittstelle zur Verfügung stellen zu können, um den Betrieb auch möglichst einfach zu gewährleisten und diese großen Datenmengen im Zugriff zu halten, ohne dass ich da extreme Heerscharen an Administratoren brauche, sondern am Beispiel von Renault, was wir auch schon mal erwähnt hatten als Automobilzulieferer, dass da ein Administrator ein 44-Petabyte-Cluster alleine administriert, ohne dass er noch eine Urlaubsvertretung hat und die Selbstheilungsfunktionalität sicherstellt, dass das System einfach da ist. Das sind einfach Funktionalitäten, die dann so ein Objektspeicher lösen kann. Und das kann ich eben mit herkömmlichen Varianten nicht. Ja. Ich kann eben da nicht sicherstellen, dass ich nach 5 Jahren einfach mal schnell meine Storage Appliance austausche, ohne dass ich eine Datenmigration machen muss, die mich dann im Petabyte-Bereich dann irgendwann mal Jahre mit Migrations- und Kopieraufgaben beschäftigt. So lange ist der Lebenszyklus meiner Appliance gar nicht. Und deswegen brauche ich kleine, verdaubare Häppchen mit Standard x86-Komponenten. Deswegen auch der gemeinsame Podcast hier mit Intel, dass wir da auf Standard x86-Komponenten aufsetzen, kleine Teile dann immer im Hintergrund migrieren kann und austauschen kann, flexibel in der Hardwaregestaltung bin, auch herstellerübergreifend und dieses Software-Defined-Konstrukt zum Vorteile meiner Architektur ausbreiten kann und eben auch mit wenig Administrations-Overhead extreme Sicherheit und Skalierbarkeit erreichen kann und das auch zu einem kommerziell interessanten Preispunkt. Und damit sind wir auch so ein bisschen, was sind denn so die Haupttreiber des Ganzen? Natürlich sind es Zukunfts-Use-Cases, die im Moment in aller Munde sind mit AI und Machine Learning, die wir in der letzten Episode ja auch ausgewählt hatten. Aber der klassische Treiber aktuell aus meiner Sicht ist ein ganz opportunes Thema und ordinäres Thema in Anführungszeichen, einfach Backup. Ja, es macht jeder muss es machen, ist nicht für alle immer das spannendste Thema, aber es ist ein Thema, mit dem ich neue Technologie in einen bestehenden Use Case integrieren kann und damit einer neuen Technologie auch eine Marktöffnung erreichen kann, die man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat. Und da spielt auch die Zusammenarbeit mit einer Veeam eine sehr starke Rolle, denn Veeam ist da auch wiederum ein sehr starker Vorreiter immer wieder, um auch neue Object Storage Funktionalitäten in weitere Backup Szenarien einzubinden. So haben inzwischen natürlich alle Hersteller eine S3-Schnittstelle, meistens für einen Long-Term-Archiv-Gedanken, um eine endlose Skalierbarkeit im Backup zu ermöglichen. Aber Veeam ist einen Schritt weitergegangen und ermöglicht auch die Nutzung des Backup-Speichers nun als primäre Backup-Kopie mit allen Vorteilen gegen den Ransomware-Schutz, mit der Verschlüsselung, mit der Authentifizierung, mit der Skalierbarkeit und Bandbreiten-Performance, die wir vorhin schon genannt hatten, um letztendlich als Wegbereiter auch dem Object Storage den Marktzugang zu ermöglichen. Was ich dann feststelle, ist, dass Kunden, die mal so einen Object-Speicher deployed haben für ein ganz einfaches Thema wie Backup, dann sagen, Mensch, jetzt habe ich so einen coolen Cloud-Speicher, was kann ich denn dann noch machen? Und dann fangen plötzlich an, die Softwareentwickler davon Wind zu bekommen und zu sagen, hey cool, ihr habt ein AWS bei euch im eigenen Keller stehen, lassen uns mal dagegen programmieren. Ich brauche nicht mehr mit irgendwelchen fest geregelten Netzwerk-Connectivities dafür zu sorgen, dass ich egal wo auf der Welt darauf zugreifen kann. Ich habe nicht nur eine LUN, sondern ich habe einen Access Point, der über HTTPS-Protokoll flexibel im Internetprotokoll erreichbar ist, aber trotzdem alle Sicherheit da drin bietet. Das sind dann die Situationen, wo dann plötzlich ein extremes Datenwachstum auch auf diese Infrastruktur kommt und weitere Use Cases dazukommen können. Und das ist natürlich das Thema AI, Machine Learning, Sensordaten bis hin zu Videoüberwachung oder auch die Security-Abteilung hat eine Videoüberwachung für die physikalische Sicherheit der Unternehmenssicherheit beispielsweise oder im öffentlichen Auftraggeber bei entsprechenden Sicherheitskunden. Das sind dann die Treiber, die dann die Nutzung dort natürlich vorwärts treiben. Bis hin zu Mediendaten. Wir haben die RTL2, die das Medienarchiv auf eine Skeletti legt, erwähnt oder so ein Cloud-Video-Recording von Magenta TV in Österreich, die da also für jeden sichtbar diese Cloud-Funktionalitäten wirklich greifbar und erfahrbar machen, so dass ich von meinem Handy meinen Videorekorder steuern kann, auf dem Handy meine EM-Daten oder Videos, was auch immer da jetzt gerade, was ich aufzeichnen möchte, dann auch im Zugriff habe. Und das egal, wo auf der Welt ich bin, genau diese Flexibilität bietet mir der Object-Speicher. Und ich glaube, das ist der Grund, warum der Object-Speicher die Lösung der Zukunft ist.
Ja, parallel wird gerade bei dir eingebrochen. Dein Hund hat sich gemeldet. Du kannst aber nicht hingehen.
Ja, genau.
Wir sind mitten in einer Aufnahme. Menschen, die diesen Podcast jetzt hören und ganz erschrocken nach links und rechts gucken, der Hund gehört zu Christoph. Er passt auf, dass nicht eingebrochen wird. Ein guter Feldjäger hat auch immer einen Wachhund dabei. Das halten wir fest. Ja, vielen, vielen Dank, dass du so ein bisschen uns erzählst, was die Haupttreiber sind. Und die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, also du hast es gerade ja schon gesagt, also die Datenexplosion beginnt auch dann, wenn man den Objektspeicher im Backup oder man tastet sich langsam ran, dann merkt man, aha, also es ist auch, also der Effekt, also das ist gut dafür und gleichzeitig fördert man diesen Effekt dadurch. Also vielleicht so ein rekursives Verhältnis. Mit KI, wir haben es in der letzten Episode ja schon besprochen, steigt die Notwendigkeit, gute, robuste Datensätze zu haben. Das ist ein Hype-Thema, die Datenexplosion. Ich glaube auch, die These, die wir am Anfang aufgestellt haben, die müssen wir auch bejahen, klar. Die haben wir aber auch bejaht mit KI. Kommen wir, glaube ich, vielleicht sogar in einen Bereich rein, wo es unvorstellbar wird. Also wenn auch die technologischen Möglichkeiten, wir haben Sensorik angesprochen, en vogue werden, ne? Und jede Maschine irgendwann Sensoren hat und alles miteinander ausgetauscht wird. Ich glaube, dann ist noch gar nicht vorstellbar, was wir damit machen können und wie wir das speichern, wie wir Backups kreieren, welche Technologien auch da noch irgendwo am Ende des Horizonts auftauchen könnten, was wir mit diesen Daten auch anfangen können. Siehst du da irgendwas? Also what's next? Hinter dem Offensichtlichen, was da kommt. Gibt es da etwas, wo du sagst, boah, wenn das kommt, dann. Oder, oh, wenn das kommt, dann juhu, weil dann haben wir ja. Also gibt es da irgendwas?
Ja, also ich würde einen Schritt nochmal zurückgehen. Ich meine, was man aktuell schon sieht, also es ist nicht mehr die Zukunft, sondern es ist aktuell schon verfügbar, ist das Thema Flash. Flash versus Disk, beziehungsweise sogar versus Tape, weil es gab ja schon immer die Unkenrufe, Tape is dead, aber Tape ist bis heute noch nicht dead.
Ja.
Und hat weiterhin seine Daseinsberechtigung, auch als gegebenenfalls weiteres Tier, als Glacier-Tier, wie man das auch in der Public Cloud kennt, für eine wirkliche Langzeitaufbewahrung, wo ich auf die Daten eigentlich nicht mehr zugreifen muss, aber ich muss sie noch irgendwo halten.
Ja.
Sobald ich auf die Daten zugreifen muss, dann ist ganz klar natürlich das Disk-Modell im Vorteil. Und mit der Flash-Technologie wurde auch der Objektspeicher plötzlich in ein neues Performance-Level gehoben, dass ich auch den Objektspeicher, der ja ursprünglich mal als Archivtier gebaut worden ist, mit der entsprechenden Resilienz von 14.9, endlose Verfügbarkeit und Skalierbarkeit etc., was natürlich ideal ist für ein Archiv, aber mit Flash-Performance-Pattern plötzlich auch in den Online-Storage-Bereich mit reinmaxen kann, sei es im Bereich Backup für Instant-Recovery-Möglichkeiten, wo ich sogar meine Backups oder meine virtuellen Maschinen auf meine Backup-Speicher starten kann. Das wäre ein Szenario. Oder eben auch mein Big Data Lake dann auch plötzlich für Analysen direkt nutzen kann oder eine noch bessere Performance und auch Reaktionszeit entsprechend erreichen kann mit Flash-Bereichen. Aber auf der anderen Seite auch weiterhin Disk-Systeme brauche, um einfach auch eine kostengünstige, endlos skalierende Lösung, große Lösung ermöglichen zu können, wohin ein Flash-Bereich aktuell nicht hinskaliert, beziehungsweise dann nicht mehr bezahlbar ist. Deswegen glaube ich, ist die Technologieoffenheit dort extremst wichtig und eine Hardware-Unabhängigkeit, die man durch so ein Software-Defined-Konstrukt entsprechend etablieren kann. Ja, und wenn man dann so ein bisschen weiter in die Glaskugel schaut, was passiert mit dem Thema Quantum Computing, Möglichkeiten dort das Thema Performance bietet, welche Datenmengen dadurch dann auch gegebenenfalls nochmal erreicht werden. Ich glaube, dem Thema Speicherung haben wir noch lange nicht das letzte Wörtchen geredet. Da wird es noch viele Entwicklungen geben. Man weiß auch nicht, was nach Flash kommt, welche Performance-Möglichkeiten dann danach auch noch geben wird, auch gerade mit dem Thema Quantum Computing dann zusammenhängt, welche Performance-Möglichkeiten das mit sich bringt und dann natürlich auch die entsprechenden Performance-Pattern in der Speicherung braucht, damit ich auch mit den Daten im Quantum Computing dann auch entsprechend was arbeiten kann und muss. Ich glaube, da ist viel noch zu tun und das ist wiederum das Schöne an dem Software-Defined-Konstrukt. dass ich beliebige neue Technologien mischen kann mit bestehenden Technologien, dass ich das über Generationen zusammenfassen kann, dann ausaltern lassen kann und damit mit einem Software-Defined-Konstrukt immer offen bin für das, den nächsten Schritt in der Zukunft. Und ich glaube, das ist das, was Skelety auszeichnet.
Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese 5 Episoden mit uns zu machen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe schon während der Episoden öfter mal gesagt, ah, wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man noch nie drüber nachgedacht hat, weil man dann auf einmal einen anderen Blickwinkel eingenommen hat, weil man neue Dinge erfahren hat, die vorher einfach nicht präsent waren. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann nochmal eine Fortsetzung hinbekommen. Die Zukunft wird zeigen, wo es hingeht. Egal, was da auch kommen wird. Also wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können sie gestalten. Das hat der Herr Drucker mal gesagt, als Managementphilosoph, Managementberater, was auch immer er war. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank nochmal. Alles Gute und hoffentlich bis bald.
Ebenfalls. Vielen, vielen Dank.
Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Synnex und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.